Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Ceratizid Innovation Podcast. Mein Name ist Norbert Stadler und ich habe auf der InTech in Leipzig einige spannende Gespräche geführt, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Bereits in der letzten Episode haben wir mit der Firma Paul Horn GmbH über die Vorzüge von regionalen Messen wie der InTech gesprochen und in dieser Folge wollen wir mal die Lage im Maschinenbau, speziell hier im Osten, sprechen. Und für dieses Gespräch habe ich einen idealen Gast gewinnen können, und zwar den Oliver Kühn. Er ist der Geschäftsführer des VDMA Ost. Oliver, herzlichen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Norbert und danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Oliver, wir können ja verraten, wir nehmen das Gespräch auch am zweiten Messetag auf. Wie sind so deine Eindrücke, die du bisher gewinnen konntest?
Also ich muss gestehen, ich hatte noch gar nicht so viel Gelegenheit, mich auf der Messe umzusehen, weil ich stark in das Programm auch eingebunden war mit diversen Vorträgen und Interviews und dergleichen. Aber zumindest in den einigen Gesprächen, die ich doch führen konnte, habe ich sehr viel Optimismus und eine durchaus positive Stimmung erlebt.
Wunderbar. Ja, wir waren jetzt selber auch mit einer Podiumsdiskussion mit vertreten beim Forum Interaktiv. Da ging es, glaube ich, um das Thema asiatische Märkte. Kannst du mal ganz kurz erklären, um was ging es da genau?
Also ich selber war in ein Forum eingebunden, da ging es um die globalen Märkte, so war es überschrieben. Die typischen Exportmärkte des deutschen Maschinenbaus sind natürlich China und die USA ganz weit vorn. Und die Frage, die da mitschwingt, ist natürlich bei den vielen geopolitischen Verwerfungen, wie wirkt sich das langfristig auf mein Geschäftsmodell aus? Sind die USA auch langfristig ein zuverlässiger Partner und guter Absatzmarkt? Was ist mit China? Wie entwickelt sich dort der Markt? Und gibt es möglicherweise auch Alternativen?
Also auf jeden Fall super spannende Vorträge. Ich habe das selber gesehen. Die werden auch gut angenommen tatsächlich auf der Messe. Ja. Es gab auch interessante Rückfragen. Also hat mich sehr beeindruckt, dass ihr das so auf die Beine gestellt habt hier auf der InTech. Aber zur Messe kommen wir vielleicht später nochmal. Wir wollten ja eigentlich jetzt mal auf den Maschinenbau gucken, speziell hier im Osten. Und da sage ich mal ganz flapsig, wie geht es denn dem Maschinenbau hier?
Nun, die Lage könnte durchaus besser sein. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis. Sowohl im gesamtdeutschen Maschinenbau als auch speziell im ostdeutschen Maschinenbau haben wir 2024 ein deutliches Auftrags- und auch Produktionsminus erlebt. Und der Auftragsmangel hat uns eigentlich über das ganze Jahr beschäftigt und die Produktion doch relativ stark ausgebremst. Ja, und auch der Start ins neue Jahr war mit der ersten Auftragseingangsstatistik aus dem Januar nicht so super, wie wir es erhofft haben. Zumindest war das Minus kleiner als bislang über den Jahresverlauf, aber immerhin mit -5 im Osten Deutschlands immer noch ein Minus. Von daher glaube ich, dass auch dieses Jahr ein sehr herausforderndes werden wird.
Woran liegt das?
Also vor allem liegt es an einem ziemlich schwachen Inlandsgeschäft. Ja, wir erleben einfach, dass die Unternehmen, also unsere Kundenbranchen, und dazu gehört natürlich auch die Automobilindustrie, aber auch die Chemieindustrie, am Standort Deutschland momentan nicht oder nur sehr verhalten investieren. Und diese Aufträge, die fehlen ganz einfach. Das Investitionsgeschehen ist nicht da. Und da braucht es dringend neue Impulse, damit Unternehmen auch wieder dazu ermuntert werden, hier am Standort Deutschland zu investieren.
Ja, also du sprichst es an. Also das ist ja auch ein wesentlicher Faktor, der so auch die wirtschaftliche Entwicklung ausbremst. Gibt es da noch weitere?
Wir haben, also wie gesagt, auf der einen Seite diese ganzen geopolitischen Themen, die uns beschäftigen, ne, bei den USA, da weiß man, wenn man morgens wach wird, nicht so genau, was ist am Vorabend oder vielleicht in der Nacht passiert und gibt es möglicherweise wieder neue Zölle oder irgendwelche neuen Vorschriften. Also diese Themen belasten natürlich eine sehr exportaffine Branche enorm, das ist ganz klar. Aber wir haben auch hier zu Hause unsere Hausaufgaben zu machen und da geht natürlich auch der Blick in Richtung Berlin. Schaffen es die potenziellen Koalitionäre, sich da zusammenzuraufen und ein vernünftiges Programm auf die Beine zu stellen, um hier auch wieder für die Wirtschaft Impulse zu setzen? Ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir ganz dringend dran. Und da gibt es sehr viele einzelne Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Ja, unter dem Stichwort Bürokratie kann man da eine ganze Menge festmachen, Berichtspflichten, die wirklich überbordend sind. Das Thema der Steuerlast für die Unternehmen, da sind wir mittlerweile auch an vorletzter Stelle in der OECD. Also es gibt so viele Dinge, die getan werden müssen, einfach um den Unternehmen hier auch wieder mehr Luft zum Atmen zu verschaffen, die Liquidität zu verbessern. Degressive AFA ist so ein Stichwort, ne? Ja. Also auch da wäre es dringend geboten, Dinge zu reformieren im Interesse der Unternehmen, um wirklich das Investitionsgeschehen wieder anzukurbeln.
Okay. Stichwort Impulse setzen. Du hast es gerade angesprochen. Impulse setzen ist wichtig, um da auch ein bisschen die Wirtschaft anzukurbeln. Ist denn da so eine Messe wie die Intec und Z auch hilfreich?
Also für uns im Osten Deutschlands auf alle Fälle. Die Messe findet ja nur alle 2 Jahre statt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es auch in diesem Jahr nochmal eine Steigerung zur letzten Ausgabe gegeben hat, was die Zahl der Aussteller angeht. Das ist ein positives Signal, dass die Unternehmen letztendlich auch so eine Plattform suchen und auch brauchen, dass sie sich präsentieren wollen, ihre Produkte, ihre Neuheiten präsentieren wollen, aber auch den Austausch und das Netzwerk gezielt suchen. Und von daher ist die Intec und Z, also das Messedoppel hier vor unserer Haustür, tatsächlich ein Glücksfall. Und wir freuen uns, dass wir hier mit vielen auch unserer Mitglieder ins Gespräch kommen können. Und ich würde mich freuen, wenn auf der Basis dieser Messe wieder viele neue Kooperationen auch entstehen.
Ich höre jetzt gerade so raus, bist du viel auf Messen auch unterwegs? Gibt es noch andere Messen, die du so regelmäßig besuchst?
Ich bin durchaus auf Messen unterwegs. Wir sind jetzt relativ bald in Hannover natürlich auch auf der Hannover Messe. Es gibt andere für uns durchaus interessante und relevante Messen. Ich durfte auch die eine oder andere Delegation mal begleiten im letzten Jahr mit dem sächsischen Wirtschaftsminister beispielsweise nach Indien. Oh. Oder wir waren auch in Japan auf der IREX, auf der Robotikmesse. Mhm. Insofern ja, die eine oder andere Messe
war dabei.
Gebe ich mir dann schon.
Gibt's da irgendwas, wo du sagst, Mensch, unglaublich, was ich da gesehen habe?
Also gerade auf Robotikmessen, ja, gibt's ziemlich coole Dinge, die man da sehen kann. Vielleicht mal 2 Beispiele. Ein Roboterhersteller, den ich jetzt namentlich nicht nennen will, hat einen Roboter auf dem Stand zu stehen mit einem Golfschläger eingespannt. Mhm. Ja, und der hat Golfschläge nacheinander in einer Präzision ausgeführt, die ich mir selber auch wünschen würde, wenn ich manchmal auf dem Platz stehe.
Was hast du für ein Handicap?
20. Da ist auch noch Luft nach unten. In dem Fall. Oder ein anderes Beispiel, was mich auch echt fasziniert hat. Wir kennen vielleicht aus Kindertagen noch diesen Zauberwürfel.
Den Magix.
Genau. Und da war halt auch so ein humanoider Roboter, der hatte den Zauberwürfel in der Hand und man konnte den verdrehen, wie man wollte, gab ihm den zurück. Der guckte sich den 3 Sekunden an und nach weiteren 5 Sekunden war das Ding gelöst und wieder richtig zusammengedreht. Also das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Hat er da eine gewisse Technik angewandt? Ich glaube, man muss ja immer 2 mal rechts, 1 mal links und dann nochmal umdrehen oder so.
Ja, sicherlich. Aber es ging so schnell. Also man konnte es wirklich mit bloßen Augen kaum verfolgen. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Also der war unheimlich schnell.
Ja, was es nicht alles gibt. Also auch künstliche Intelligenz ist ja auch immer wieder auch ein Thema auf so Messen. Wie sieht's denn da aus deiner Sicht im Maschinenbau aus? Gibt's da auch schon Ansätze?
Also da bin ich mir relativ sicher, das wird the next big thing für den Maschinenbau und wir sehen heute schon viele KI-basierte Anwendungen, angefangen mit dem Thema mal Machine Learning und dem digitalen Zwilling, haben wir uns immer weiterentwickelt und heute gibt es schon wirklich faszinierende Applikationen und da sehen wir, wie das immer weiter auch Einzug hält in das tagtägliche Geschehen, nicht nur was Fertigungsprozesse angeht, sondern auch in die Konstruktion beispielsweise. Wir haben ja gerade im Osten sehr viele Sondermaschinenbauer, ja. Okay. Und ich habe letztens erst eine KI-Anwendung gesehen, wo man sozusagen aufgrund der Kundenanforderungen normalerweise wieder mehr oder weniger bei Null anfangen würde, eine Maschine zu konstruieren.
Ja.
Und die KI durchforstet alles, was man schon mal so gemacht hat in der Vergangenheit und wo man aufsetzen kann und was man bereits von schon Konstruierten verwenden kann und hat damit ungeheure Zeit- und Effizienzgewinne. Ja. Aber auch in der Produktion Abläufe zu optimieren, Da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Anwendungen und ich glaube, da stehen wir im Moment tatsächlich noch am Anfang des Geschehens.
Ja, jetzt hört man ja relativ viel über KI und meistens spricht man da ja von ChatGPT, das ist wahrscheinlich so das bekannteste. Ja. Jetzt gibt es ja auch die KI aus Asien, DeepSeek. Ja. Nutzt der Maschinenbau solche KI oder wird es da auch was anderes geben? Oder setzt die KI vielleicht auf solchen Systemen auf?
Das ist ja die sogenannte generative KI. Mhm. Und natürlich nutzen auch unsere Unternehmen generative KI letztendlich auch, um im Marketing unterstützend da zu wirken, Pressetexte zu verfassen oder mal eine Webseite gestalten oder so. Auch das kann heutzutage KI. Aber ich glaube, wir werden da noch ganz andere Applikationen zukünftig sehen. Wir haben ja durchaus auch ein paar deutsche Unternehmen da am Start. DeepL, also als Übersetzerprogramm, kennt vielleicht der eine oder andere.
Ja, ich kenne es, ja.
Funktioniert super, ja, ist eine ganz tolle Applikation. Aleph Alpha, nur mal ein paar zu nennen. Mhm. Und da werden wir mit Sicherheit in Zukunft noch eine ganze Menge sehen. Nicht ohne Grund haben wir im VDMA auch einen Fachverband Software und Digitalisierung. Das ist der Bereich, der aktuell auch am stärksten wächst, was die Mitgliederzahl angeht.
Kann ich mir vorstellen, ist einfach so das Top-Thema eigentlich gerade. Also Maschinenbau ist ja oftmals so ein bisschen, dem haftet manchmal so ein bisschen was Altbackenes an, ist aber gar nicht mehr so, oder?
Tatsächlich nicht mehr. Also ich kenne das noch aus meiner eigenen Jugendzeit. Wir durften dann auch so Schülerpraktika machen oder gab es Unterrichtsfächer, ne, wo man tatsächlich so in der Produktion dann irgendwo an der Drehmaschine stand, meist bis zu den Knöcheln in Öl und so und Spänen. Die Zeiten sind lange vorbei. Also wer heute mal ein modernes Produktionsunternehmen aus dem Maschinenbau besichtigt, ja, und da gibt's häufig auch so Tage der offenen Tür und dergleichen, der ist völlig verblüfft und denkt, man ist irgendwo in einem Pharmaunternehmen oder Halbleiterproduktion mit Reinraumtechnologie, ja, also so sauber und clean geht's dazu. Und von daher stimmen diese Bilder, die man vielleicht noch im Kopf hat, heutzutage überhaupt nicht mehr. Mhm. Und damit einhergehen auch die Anforderungen an die Mitarbeiter, ne, die natürlich deutlich gewachsen sind, was den Umgang mit Computern, mit Programmen angeht. Und ein Maschinenfahrer, der muss heute wirklich auch ziemlich fit sein, was tatsächlich die Programmierung angeht und die Maschinensteuerung.
Gibt's denn auch Nachwuchsförderungsprogramme, um eben da auch ein bisschen die Fachkräfte von morgen auch heranzuziehen?
Ja, die gibt es und wir haben, um dem auch so ein bisschen Rechnung zu tragen, im VDMA die Nachwuchsstiftung Maschinenbau vor einigen Jahren bereits ins Leben gerufen und seit dem letzten Jahr gibt es auch eine Nachwuchsstiftung Ost für den Maschinenbau in Chemnitz. Und die Kollegen dort sind da sehr emsig und fleißig unterwegs und letztendlich geht es darum, für den Freistaat Sachsen, der sich da auch finanziell engagiert in dem Fall, die Qualität der Lehrausbildung in den Lehrbetrieben, aber auch in den Berufsschulen zu erhöhen. Also hier werden ganz gezielt die Ausbilder und Berufsschullehrer weiterqualifiziert und ausgebildet, aber auch Auszubildende selber können beispielsweise eine Zusatzqualifikation darüber absolvieren und über die Nachwuchsstiftung bekommen sie halt eine digitale Lernplattform zur Verfügung gestellt mit modernsten Lerninhalten und da tragen wir halt auch dem Rechnung, dass wir heutzutage eben bereits über Industrie 5.0 reden mit diversen Anforderungen und auch diese Inhalte müssen ja letztendlich vermittelt werden. Und von daher ist auch die Weiterbildung in den Ausbildungsbetrieben und Berufsschulen enorm wichtig.
Zu diesem Thema haben wir übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Da hatten wir auch einen Berufsschullehrer im Gespräch. Der war in Chemnitz an der Berufsschule und hat da auch ganz spannende Insights gegeben. Wir verlinken mal die Folge auf jeden Fall bei uns in den Shownotes. Gut, mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, wir sind schon fast am Ende, möchte aber natürlich nochmal die Gelegenheit bieten, auch ein bisschen Werbung für den VDMA zu machen. Wie können denn Unternehmen bei euch mitmachen? Ich denke mal, sie profitieren ja von eurem Netzwerk und was müssen sie tun, damit ihr die Unternehmen auch betreuen könnt?
Letztendlich einen Mitgliedsantrag stellen. Ja.
Das ist ja einfach.
Und am Ende des Tages auch einen Beitrag zahlen. Klar, auch das gehört dazu. Nee, Spaß beiseite. Jedes produzierende Unternehmen, jeder Maschinenbauer, der eben eine Maschine tatsächlich auch fertigt oder Komponenten für Maschinen oder halt eine Software für Maschinen und dergleichen, kann im VDMA Mitglied werden, wird dann einem betreuenden Fachverband zugeordnet, je nachdem aus welchem Bereich des Maschinenbaus, aus welchem Fachzweig ich komme, bin ich eher in einer elektrischen Automation zu Hause, in der Robotik oder halt bei den Werkzeugmaschinen oder den Verpackungsmaschinen und dergleichen. Mhm. Da gibt es also insgesamt 36 verschiedene Fachverbände im VDMA und da findet eigentlich jeder irgendwo so seine fachliche Heimat. Und darüber hinaus übernehmen wir als Landesverband dann auch die regionale Betreuung. Wir sind halt sehr dicht an den Unternehmen dran. Mhm. Und veranstalten über das Jahr auch eine Vielzahl an Veranstaltungen, wo es um Informationen geht. Da kommen wir ursprünglich her mit der technischen Expertise, Normung, Standardisierung und so weiter. Aber am Ende bieten wir eben eine Netzwerkplattform und fördern den Austausch auch untereinander, ja, den Erfahrungsaustausch der Unternehmen. Und ich denke, das ist es am Ende, gerade bei typisch mittelständischen Unternehmen eher kleinerer Größenordnung hier im Osten Deutschlands, ist die Vernetzung und der Austausch untereinander enorm wichtig, Kooperationen zu bilden. Und da sind wir als VDMA genau der richtige Partner, weil wir führen die Leute zusammen, bilden die Plattform dafür und ja, fördern genau diesen Austausch. Ja,
wunderbar. Also da werden wir auf jeden Fall auch mal die Kontaktadresse unten in die Shownotes packen. Und jeder, der sich mal interessiert, kann sich dann gerne mal umsehen. Wie sieht denn, letzte Frage für heute, wie sieht denn die Zukunft beim VDMA aus? Gibt es irgendwelche Projekte, was steht demnächst an? Habt ihr irgendwas vor? Gibt es Veranstaltungen?
Relativ bald, gleich im Anschluss an die Intake geht's nach Amsterdam. Da veranstaltet der VDMA zum zweiten Mal den europäischen Maschinenbaugipfel, den European Summit. Wir waren im letzten Jahr in Wien, sind jetzt dieses Jahr in Amsterdam und tragen auch unserer Internationalisierung Rechnung. Der VDMA ist also inzwischen weit mehr als nur ein deutscher Verband. Wir sind ein echter europäischer Verband mit mittlerweile fast 500 Mitgliedern außerhalb Deutschlands. Insgesamt hat der VDMA ca. 3600 Mitglieder. Aber dieses europäische Netzwerk, auch das pflegen wir. Wir sind ja auch mit Büros beispielsweise in Maastricht, in Bologna und in Warschau vertreten, um jetzt nur mal ein paar europäische Ziele zu nennen. Wir haben in Österreich, in Wien, einen eigenen Landesverband gegründet und tragen dem also Rechnung, dass Unternehmen sich auch über Landesgrenzen hinaus vernetzen, auch das ist wichtig und der EU-Binnenmarkt ist immer noch für uns letztendlich auch der Hauptabsatzmarkt, ja. Und das ist sehr, sehr wichtig. Darüber hinaus haben wir hier im Osten seit 3 Jahren mittlerweile ein Sommerforum ins Leben gerufen. Auch das wird dieses Jahr wieder stattfinden im Juni. Wir koppeln das diesmal mit unserer Mitgliederversammlung, die wir nur alle 4 Jahre haben. Da wird auch ein neuer Vorstand des Landesverbands gewählt. Da freue ich mich auch schon. Und da arbeiten wir dann auch an neuen Themen. Unser aktueller Vorstand hat sich auch auf die Fahne geschrieben, eine Agenda 2030 noch festzuschreiben, wo wir, sagen wir mal, auch die Dinge formulieren, die wir aus unserer Sicht als notwendig erachten, um hier den Maschinenbau im Osten Deutschlands auch weiter wachsen und gedeihen zu lassen.
Das klingt nach ganz viel Arbeit, aber auch ganz vielen interessanten Themen, die ihr da vorhabt. Und bin mal gespannt, was uns dann die nächsten Jahre so erwarten wird. Und ich denke, wir sprechen uns sicherlich nochmal, vielleicht spätestens bei der nächsten Intech.
Sehr gern.
Aber vielleicht sehen wir uns ja auch auf der EMO genau. In Hannover. Und ja, würde mich freuen, wenn du dann nochmal uns weitere Einblicke geben könntest, was alles dabei herausgekommen ist.
Mache ich sehr gerne.
Ja, wir sind am Ende der Episode, aber ich habe es vorher im Vorgespräch schon angekündigt. Eine Frage gibt's immer noch zum Schluss, noch einmal hinterhergeschossen. Und zwar die Frage nach einem Song für unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify. Und da darf ja jeder Gast sich einen Song drauf wünschen. Und jetzt frage ich mal dich, Oliver, hast du einen Song mitgebracht?
Also ich habe so einen Song, ist immer schwierig, ne, Lieblingssongs zu benennen. Da gibt's immer gleich eine Liste, da stehen auch mehrere drauf. Aber einer, der mir ziemlich wichtig ist und irgendwie am Herzen liegt und wirklich so ein Lieblingssong ist, ist One von U2. Den mag ich unheimlich gerne.
Ist ja witzig, ich mache heute mehrere Podcasts und die Kollegen von Horn, die hatten tatsächlich auch einen U2-Song. Also von daher wird unsere Liste jetzt geschwemmt mit U2-Songs.
Heute die U2-Fans.
Genau. Aber gibt's eine Geschichte zum Song dazu?
Ja, aber das würde nochmal eine ganze neue Podcast-Folge bedeuten.
Genau, das machen wir jetzt. Da machen wir jetzt die Mikros aus und dann kannst du es mir gerne noch erzählen. Okay, Oliver, vielen Dank fürs Vorbeikommen. War richtig Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Und viel Erfolg für all eure Vorhaben.
Alles klar. Vielen Dank, Norbert.
Gerne. Danke. Ciao.
Ciao.